herzlich willkommen zum DFK-Podcast. Der Podcast für Fach- und Führungskräfte. Für eine gute Arbeitswelt. Für dich. Heute mit der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Was liegt an?
Hallo Anne.
Hallo Nils.
Was liegt an?
Ja, wir wollen heute sprechen mit Magazin.
Okay, ja. Und über welches Thema?
Ja, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, ganz aktuell.
Und ganz wichtig. Erstmal herzlich willkommen, Frau Zent, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Genau, dass wir hochaktuell sind, sehen wir daran, dass ich heute Morgen bei dem ersten Frühstückscafé den Generalanzeiger in Bonn aufgeschlagen habe und mit einer riesen Headline: Ministerium soll sexuelle Belästigung vertuscht haben.
Okay.
Und es handelt sich, soll ich kurz erzählen, also es handelt sich um den Fall einer Frau, 44 ist sie heute. Vor 2 Jahren ist es passiert. Sie wollte sich auf eine nächsthöhere Stelle bewerben und hat dann mit einem Bereichsleiter gesprochen. Und der hat dann, Zitat, gesagt: Sie müssen mir da schon sexuell entgegenkommen und dann würde ich sie auch beruflich fördern. Es ist nichts danach passiert. Sie hat sich, sie hat versucht, das öffentlich zu machen innerhalb der Behörde. Es gab kein Disziplinarverfahren und deshalb auch die Überschrift: Die Belästigung sollte vertuscht werden. Mhm. Der Beschuldigte, sag ich mal, wir wissen nicht, ob es der Täter ist, ist inzwischen befördert.
Okay, ja, auf jeden Fall sollten wir drüber reden. Bevor wir anfangen, stelle ich mal ganz kurz unsere Gesprächspartnerin vor. Marga Zent hat zusammen mit ihrer Kollegin Nadja Zimmermann ein Unternehmen, zuz-handeln.de. Da erhalten Sie auch weitere Informationen. Und beide beraten und schulen Betriebe, Institutionen und Teams im Umgang mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
Ja, das stimmt.
Super.
Wir fokussieren uns auf verschiedene Zielgruppen oder beraten insgesamt beim Aufbau von Beschwerdestrukturen oder Anlaufstellen.
Dann vielleicht, bevor wir darauf eingehen, Frau Zent, die erste Frage: sexuelle Belästigung, Flirt, Sexismus, wo sind da die Unterschiede oder wo sind da die Grenzen?
Also eine sexuelle Belästigung wird definiert als unerwünschtes sexuell bestimmtes Verhalten. Und da wird das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, also unser Antidiskriminierungsgesetz in Deutschland, auch ziemlich deutlich und gibt auch ganz konkrete Handlungen schon als Richtwert an. Und zwar sind das unerwünschte Berührungen oder Anstarren. Es kann auch sein, dass man pornografische Darstellungen aufhängt und sich eine Person dadurch belästigt fühlt. Und dann geht es aber die ganze Bandbreite auch von verbalen sexuellen Belästigungen, also Sprüchen oder anzüglichen, zweideutigen Bemerkungen, bis hin tatsächlich dann auch zu physischer Gewalt und Übergriffen, bis hin zu Vergewaltigung. Das wird auch vom Gesetz so abgedeckt, ne? Also diese Bandbreite ist unglaublich groß und mit Absicht auch groß, damit sexuelle Belästigung nicht nur heißt, auf der einen Seite jemand hat jemanden angefasst, ne, sondern ganz klar zählen die verbalen Belästigungen auch dazu, aber auch wenn es wirklich zu krasseren Übergriffen kommt, dann hat es ja auch zusätzlich auch noch eine strafrechtliche Relevanz und dann ist das abgedeckt. Und ein Flirt oder eine Anbahnung, die unterscheidet sich ganz deutlich dadurch, dass es von beiden gewollt wird. Ja, also wir haben hier nicht diesen Faktor, dass eine Person einer anderen etwas aufdrückt oder aufoktroyiert ein Handeln oder eine Person in die Enge drängt, sondern beide Personen sind da dabei. Na, es kann sein, dass in einer Anbahnung eine Person einen Schritt nach vorne sozusagen macht, der anderen Person unangenehm ist. Und dann ist dann ist eine Grenzüberschreitung aber schon passiert, okay, eventuell. Ne, dann geht es eben darum, sich dafür zu entschuldigen, das auch zu merken, wenn die andere Person vielleicht passiv wird oder nichts sagt oder manchmal auch sagt, ja, ich möchte das nicht. Ne? Und um dann nicht nochmal weiter zu investieren. Also da ist
was wir aus Spanien auch kennen mit dieser Kampagne, nur ja heißt ja oder no ist
genau. Genau, das ist auch, ich glaube, in Schweden auch schon im Gesetzesform vor Spanien schon gegossen worden. In Deutschland gibt es da auch Diskussionen, aber das haben wir bis jetzt noch nicht. Wir haben ja das Nein heißt Nein erst.
Ja. Wie ist das mit der Tätergruppe? Also als wir das Thema aufgegriffen haben, der Nils und ich, haben wir gesagt, ja okay, uns schweben erstmal Männer vor, die Frauen sexuell belästigen. Ist das so, dass das die Haupttätergruppe ist oder gibt es da inzwischen auch andere Zahlen?
Also allgemein die Studienlage und oder wissenschaftliche Untersuchungen, die legen das nahe, dass sehr, sehr, sehr häufig männliche Täter oder gemischte Gruppen, dass die Aggression von denen ausgeht. Das ist natürlich nur das Hellfeld, das man erfassen kann. Und es ist auch sehr unterschiedlich von Studie zu Studie, wie die Daten erhoben wurden, wer befragt wurde. Ganz oft wird nur unterschieden zwischen männlichen Beschäftigten und weiblichen Beschäftigten. Das heißt also auch Transpersonen werden nur unzureichend erfasst und sind auch eine vulnerable Gruppe, die sehr häufig auch betroffen ist von sexualisierter Gewalt. Aber wenn man sich überlegt, dass sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz zumindest in der Regel was mit Macht zu tun hat oder mit Macht der Demonstration oder jemanden auf den Platz verweisen oder deutlich machen, wer irgendwie in der Hierarchie weiter oben steht, dann macht es schon Sinn, dass hier auch so ein geschlechterspezifischer so eine geschlechterspezifische Gewichtung da ist, ne? Von Männer sind eher Täter, Frauen sind eher die betroffenen Personen.
Also ganz einfach, weil sie häufiger Führungskräfte sind?
Weil einfach gesellschaftlich gesehen Männer mehr Macht haben.
Okay. Ja? Aber es kann auch sein, dass so ein Übergriff auf Kollegenebene, also quasi Augenhöhe passiert, ne? Und sich dann, wie Sie eben sagten, wenn erst ist es noch so auf beiden Seiten gewollt, aber dann überschreitet der eine leicht eine Grenze und dann muss er aber wieder zu, also dann ist der Punkt, wo man sich entschuldigen muss, ne? Das wäre jetzt ja auch ein Beispiel auf gleicher Ebene zum Beispiel.
Genau, also eine Hierarchie am Arbeitsplatz, die ist natürlich dann sehr deutlich, dass es hier einen Macht eine Machtungleichheit gibt, aber auch zwischen Kolleginnen kann es natürlich eine Machtungleichheit geben, auch wenn die auf der gleichen Hierarchiestufe sind. Aber durch Betriebszugehörigkeit oder Status am Arbeitsplatz kann das auch sein, dass eine Person mehr Macht hat und die dann missbraucht. Und ich würde auf jeden Fall auch unterscheiden zwischen unbedarften oder unabsichtlichen Grenzüberschreitungen. Ne? Also wenn eine Person etwas sagt und sich nicht genug Gedanken darüber gemacht hat, zum Beispiel, was das auswirkt. Ne? Also im Gesetz auch ganz klar formuliert, dass es keine Rolle spielt, was man gemeint hat. Ne? Also es spielt nur eine Rolle, was die andere Person empfunden hat. Aber gerade im innerbetrieblichen Beschwerdemanagement spielt es dann natürlich schon eine Rolle. Hat die Person das unbedarft gemacht und ist ehrlich erschrocken, ja, und ehrlich betroffen von diesem Verhalten und hat quasi die Intention, auch sich damit auseinanderzusetzen und zu erfahren, warum das nicht in Ordnung war, warum das grenzüberschreitend war und dann daraus zu lernen. Ne? Das ist natürlich ganz wichtig, auch im Betrieb, dass Personen die Möglichkeit haben, auch einen Fehler zu machen und dann aber daraus zu lernen.
Haben Sie dafür ein Beispiel?
Naja, wenn eine Person etwas sagt, dass die andere Person grenzüberschreitend wahrnimmt, zum Beispiel, oh, deine Bluse sieht richtig toll aus heute. Ja, das kann ja auch.
Deine Bluse oder was?
Genau, das kann ja auch, also ungefragte Kommentare zum Äußeren sozusagen können auch von manchen Personen grenzüberschreitend wahrgenommen werden. Es kann aber einfach als Kompliment gemeint gewesen sein und die Person hat sich vielleicht gar nichts Böses dabei gedacht. Ne? Und wenn dann die Person, die das Kompliment bekommen hat, sagt, ich will keine Komplimente von dir, außer vielleicht zu meiner Arbeitsleistung. Wir sind ja am Arbeitsplatz und sie haben oder du hast mein Äußeres nicht zu kommentieren. Ne? Dann in dem Fall natürlich eine Entschuldigung angebracht und hoffentlich oder aus Sicht von der Person, die sich entschuldigt, hoffentlich nimmt die andere Person das dann an. Aber da ist natürlich auch kein Zwang, da jetzt eine Entschuldigung unbedingt anzunehmen. Aber in so einer Entschuldigungskultur im Betrieb in dem irgendwie klar ist, ich kann, wenn ich einen Fehler mache, dann muss ich eben versuchen, mich dafür zu entschuldigen und das wieder auszugleichen oder da wieder ja, das irgendwie wieder gut zu machen. Ne? Mhm. Und dann die andere Person entscheiden, ja, das nehme ich das jetzt an oder war das so schlimm, dass ich da nicht mehr mit der Person zusammenarbeiten möchte oder dass ich die Entschuldigung nicht annehmen möchte. Ne? Mhm. Das ist dann natürlich immer ein Unterschied. Und worauf ich auch noch hinaus wollte, diese Unterscheidung von so ein unbedarfter Spruch natürlich, ne, der dann vielleicht mit einer Entschuldigung wieder zu ja, wieder gut zu machen ist und so ein ganz deutlicher Machtmissbrauch wie in dem Artikel, den Sie gerade zitiert haben. Ne? Da hat eine vorgesetzte Person mit Absicht ganz klar die Macht missbraucht, um ja, um quasi berufliche Vorteile zu verknüpfen mit sexuellen Fälligkeiten. Und dann schwingt aber auch gleichzeitig noch mit, wenn nicht, dann ist es natürlich, wird es natürlich sanktioniert.
Und warum wird das nicht verfolgt? Also das ist ja jetzt eigentlich auch eine Frage der Führungskraft. Ne? Also irgendjemandem wurde das ja gemeldet und es scheint ja im Sand verlaufen zu sein.
Genau, das kann sehr viele Gründe haben. Ne? Da kann ich an diesem bestimmten Fall jetzt natürlich nichts sagen, aber ganz oft fehlt einfach Sensibilisierung dafür, was eigentlich schon unter sexueller Belästigung zu verstehen ist. Also dass auch das ein Fall quasi, der verbal stattgefunden hat, wo jetzt niemand körperlich zu Schaden gekommen ist, aber dass das auch so als Machtmissbrauch erkannt wird, das ist erstmal ganz wichtig. Und dann muss es natürlich ein Beschwerdemanagement geben, das so einen Fall dann aufnimmt, bearbeitet und sanktioniert und dann auch noch kontrolliert, ob die Sanktionen tatsächlich auch umgesetzt wurden. Und wenn das in diesem Fall jetzt nicht vorhanden war, dann kann es natürlich passieren, dass sowas im Sande verläuft oder dass vielleicht eine Sanktion vorgeschlagen wurde, die dann aber nicht umgesetzt wird vom Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin. Und so ja, so kann das dann passieren, dass diese Fälle unzureichend bis gar nicht behandelt werden. Was natürlich fatal ist für die Betroffenen, die in der Regel schon sehr mutig sein müssen, um überhaupt, um das überhaupt ja im Betrieb zu erzählen. Ne?
Auf jeden Fall. Was aber auch, glaube ich, wichtig ist, dass diese Stelle dann unabhängig ist und nicht so so aufgebaut ist, dass sie wieder Weisungen von anderen entgegennehmen kann, weil dann kann es natürlich sein, dass die Weisung wiederkommt, dass es im Sand verläuft. Denn höchstwahrscheinlich, also ich weiß es jetzt nicht, aber war es da ja auch so. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn was gemeldet wurde, dass dann irgendjemand gesagt hat, naja, das bearbeiten wir mal nicht. Und dann ist halt natürlich auch das Problem. Ich glaube, das hat ganz viel ja mit Sensibilisierung und Schulung zu tun, weil ich kann mir vorstellen, dass sich viele darüber gar nicht so bewusst sind. Klar, bei manchen Sachen zählt das Argument nicht, ah, das war mir nicht klar, aber grundsätzlich sind wir ja da sehr sensibel geworden. Wenn Sie in Unternehmen gehen, wie schulen Sie dort die Mitarbeitenden? Wie gehen Sie daran, um so ein Thema auch zu sensibilisieren?
Wir arbeiten zum Beispiel viel mit Fallbeispielen. Mhm. Wir, je nachdem, in welcher Branche das Unternehmen oder die Institution arbeitet, passen wir das natürlich an. Und dann bringen wir genau die Fälle rein und lassen die Teilnehmenden entscheiden, ist das für sie sexuelle Belästigung oder nicht? Warum wäre das für sie persönlich nicht so grenzüberschreitend, um aufzuzeigen, wie unterschiedlich unsere persönliche Wahrnehmung ist? Ja, also ich kann etwas anders empfinden als Sie zum Beispiel. Ja, und das ist nichts Schlimmes. Das heißt nur, dass wir natürlich unterschiedliche Grenzen haben, weil wir unterschiedliche Menschen sind. Und das zeigt einerseits zum Beispiel in Teams auf, oh, hier ist es für mich noch in Ordnung, aber für die andere Person nicht. Ne? Oder umgekehrt, ah, das wäre für mich ein No-Go, aber die andere Person stört es vielleicht überhaupt nicht. Und dann aber zu überlegen, welche Faktoren spielen hier auch eine Rolle. Ne? Hat es was mit Machtmissbrauch zu tun? Ist es hier ein Ungleichgewicht zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden im Team? Oder geht es hier um, also in welcher Form geht es? Ne? Ist es eine verbale Belästigung? Ist es eine physische Belästigung? Was spielt eigentlich da rein, ne? Die Bandbreite auch nochmal aufzumachen? Bei welchen Fällen ist es vielleicht auch nicht so eindeutig und so eine Verschränkung kann gezogen werden auch zu sexistischen Äußerungen. Ja, also wir haben, wenn wir uns daran erinnern, die Definition ist ein sexuell bestimmtes Verhalten, das unerwünscht ist. Mhm. Ja, wenn ein Kollege immer sagt, ja, die
können nicht einpacken
im Team oder so, ne, dann ist es nicht unbedingt schon ein sexuell bestimmtes Verhalten, aber es ist auf jeden Fall sexistisch und sollte auch angesprochen werden am Arbeitsplatz.
Mhm. Gibt es auch also eine Grenze zwischen Mobbing, weil Sie haben eben angesprochen, es gibt auch so gemischte Gruppen, die belästigen. Stelle ich mir das dann so vor, dass eine rausgepickt wird im Team und die wird dann ständig von Männern und Frauen verbal belästigt?
Also Mobbing ist ein eigener Paragraph im Gesetz, der unterscheidet sich dadurch nochmal, dass das hier über einen längeren Zeitraum stattfinden muss. Ja, also diesen Fall kenne ich aus meiner Arbeit persönlich nicht, dass so eine Kombination aus Mobbing und sexueller Belästigung gezielt aus einer gemischten Gruppe stattgefunden hat. Aber das kann es natürlich auch geben.
Mhm. Wie sieht dann die Belästigung gemischter Gruppen aus, habe ich mich gefragt.
Das kann sein, dass es auch Äußerungen sind verbaler Natur. Ja, da gibt es in Studien immer die verschiedene Angabe, dass man also die Tätergruppe beschreiben kann. Ne? Waren es nur Männer, waren es nur Frauen oder war es eine gemischte Gruppe? Mhm. Da wird aber dann nicht konkret in dem Fall auch in der Frage abgefragt, was passiert ist. Ne? Das sind dann unterschiedliche Erfahrungen. Mhm.
Helfen Safe Words was? Also einfach Begriffe, ich weiß zum Beispiel in Fußballstadien ist das jetzt auch ein großes Thema. Das ist sowas zum Beispiel wie Panama. Gerade für Kinder ist das ganz wichtig, über das Janosch-Buch, dass man einfach zu jeder Person gehen kann, zu jedem Ordner, zu jeder Ordnerin. Und wenn ein egal wer, aber gerade auch bei Kindern hingeht oder im Vorbeigehen Panama sagt, und dass die sofort wissen, da läuft irgendwas nicht. Bringt das auch was im Unternehmen, dass man einfach ein Wort sagt, was komplett aus dem Zusammenhang gerissen ist, was festgelegt wurde auch im Team? Das heißt so, hier ist eine Grenze überschritten und zumindest ist jetzt Stopp. Das ist gar nicht mit einem Nein oder sonst was oder mit einer Erklärung, du, ich fühle mich gerade damit nicht wohl, sondern ich sage, nehmen wir das jetzt Panama. Und damit weiß jeder, okay, es ist jetzt gerade was, was nicht stimmt. Hilft sowas was?
Also als Unternehmen kenne ich das noch nicht. Mhm. Gesagt. Das kann man, also will ich nicht ausschließen, dass das auch funktionieren kann in Teams. Ich denke aber, dass es das nicht ersetzen kann, auch offen über das Thema zu sprechen und es nicht, also die...
Nein, das soll nicht verdrängt, das soll eher ein Stopper sein. Also das soll wirklich der Unterbrecher sein, aber nicht, dass es damit heißt, okay, und jetzt ist alles gut, sondern klar, dass man drüber redet. Aber wichtig ist, dass man was einbaut, was anders ist als dieses, na, ich habe jetzt das Nein nicht als Nein aufgefasst oder sonst irgendwas, sondern da ist ein Wort, was einfach sagt, das ist quasi der Notknopf, der gedrückt ist und dass jeder auch sagt, ach so. Ich wusste jetzt nicht, dass die Sirene eine Sirene ist, sondern da weiß jeder, jetzt läuft irgendwas schief.
Und das dann aber dann nochmal besprochen wird, worum es ging und was. Ja, also genau, wie gesagt, das kenne ich noch nicht, aber kann ich mir auch vorstellen, dass das funktioniert, ja.
Und das andere ist, glaube ich, dieses öffentlich machen. Ne? Ich hatte eben nochmal gesehen, es gibt auch wieder in Spanien dieses Catcalling, ne? Wo dann Leute hingehen, also junge Frauen, und dann an der Stelle, wo das passiert ist, also wo ihnen nachgepfiffen wurde oder irgendwas gesagt wurde, dann mit Kreide auf dem Gehweg malen, dass Achtung, hier ist das und das passiert. Das heißt ja, wir können das nicht mehr ausblenden. Und sowas, denke ich, sollte man auch im Unternehmen machen, dass man sagt, hier, das ist mir hier passiert, ne? Nicht irgendwo in einer anderen Welt oder so, das ist hier passiert.
Ja, diese Talkwalks, die gibt es in Deutschland ja auch, also das ist auf jeden Fall global schon weit verbreitet. Aber eben auch man muss schon unterscheiden auch zwischen Belästigung im öffentlichen Raum und tatsächlich am Arbeitsplatz, wo Personen sich einfach wieder treffen werden und auch mit anderen Personen zusammenarbeiten oder in Abhängigkeitsverhältnissen stehen oder zumindest gefühlt abhängig sind, ne, von einer anderen Person. Das heißt gar nicht unbedingt, dass ein beruflicher Nachteil dann per se mit einer Beschwerdemeldung verbunden ist, aber allein, dass es sich manchmal so anfühlt oder Personen einfach fürchten, davon einen beruflichen Nachteil zu haben, wenn sie sich melden, ne? Oder ja, oder dann nicht freundlich oder höflich reagieren. Viele wollen auch einfach freundlich sein. Da kommt wieder dieses, wie kann man eigentlich Nein sagen oder wie gut kann man Nein sagen, wie traut man sich das? Ne? Das ist einfach auch ganz stark verbunden, würde ich sagen, zu der Art und Weise, wie wir aufwachsen. Ja, also auch die sind oft einfach auch Frauen, die Probleme damit haben, dann Sachen abzuweisen oder so. Ne? Nicht nur natürlich, aber das zieht sich schon auch durch. Also da denke ich, kann man auch durch Reflexion und zu überlegen, wo sind eigentlich meine Grenzen, kann man schon auch versuchen, sich selber zu stärken und das dann deutlich zu machen. Aber es ist in der besonderen Situation oder wenn was passiert, dann heißt es nicht, dass man sich das, was man sich vielleicht zurechtgelegt hat, dass das dann auch funktioniert, ne? Weil man einfach in einer extremen Situation dann ist und da sollte auch nicht die Erwartung sein, irgendwie richtig reagieren zu können. Es ist toll, wenn es klappt, aber wenn nicht, dann genau, dann ist es eben gut, wenn im Betrieb so ein Management vorhanden ist.
Beginnt es eigentlich schon mit der Sozialisierung. Ne? Ich habe heute Morgen, es gibt ja keine Zuschauer, ja. Herbert Grönemeyer gehört, wann ist ein Mann ein Mann? Ja? Ja. Wenn er mache Kriege, ne? Wenn er werden, was ich, ja, kennen alle. Also es beginnt bei der Sozialisierung und es setzt sich dann wahrscheinlich fort auch in der Arbeitswelt. Ich glaube, im Studium ist es noch relativ gleichberechtigt, was man so hört. Und dann aber beim Eintritt in die Arbeitswelt, wo eben diese Hierarchien auf einmal entstehen, geht es los. Und da ist jetzt meine Frage, welche Rolle hat die Führungskraft da? Was kann die tun, damit es nicht so weit kommt?
Also die Führungskraft hat eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle, würde ich sagen. Und zwar ist die eine Vorbild oder die hat eine Vorbildfunktion. Ne? Also wie sich Mitarbeitende verhalten am Arbeitsplatz, hat ja auch ganz viel damit zu tun, was erwünscht ist und was nicht erwünscht ist. Und wenn ich als Führungskraft ganz klar vorgebe, Diskriminierung, sexuelle Belästigung, Mobbing etc., das hat bei mir keinen Platz und das wird auch, also das wird benannt und das wird auch sanktioniert, dann werden sich viel weniger Personen auch trauen, das zu machen. Ja, aber wenn diese ich weiß gar nicht, lockeren Sprüche oder Herrenwitze, wenn das an der Tagesordnung ist, wenn die Führungskraft da auch mal drüber lacht oder das selber auch sagt, ne, oder solche Witze selbst macht, dann haben Mitarbeiter natürlich das Gefühl, dass das in Ordnung ist und dann ist es in dem Kontext irgendwie natürlich auch in Ordnung. Ne? Dann ist es aber natürlich, wenn dann so ein Fall auftritt, für ein Unternehmen viel schwieriger, damit dann umzugehen, zu sagen, so, dass jetzt haben wir hier einen Fall, das geht jetzt irgendwie nicht und davor hat aber niemand was gesagt. Also Unternehmen können sich auch mit Prävention und mit dem ganz klaren Aufstellen von Regeln und ja und auch dem transparent machen von, wie ist eigentlich die Gesetzeslage, welchen Auftrag müssen wir erfüllen. Diskriminierung ist nicht nur verboten, ne, sondern es ist auch moralisch verwerflich. Wir wollen das auch nicht, sondern wir wollen, dass alle respektvoll behandelt werden. Also da würden ja auch die meisten zustimmen am Arbeitsplatz, ne? Wenn diese Kultur respektvoll sein soll und der Umgang respektvoll sein soll. Und dann auch im Nachhinein, wenn es dann einen Fall gibt, aber von vornherein klipp und klar kommuniziert wurde, was erlaubt ist und was nicht, dann ist es auch viel einfacher, das dann zu sanktionieren, zu sagen, du hättest das wissen müssen, dass sexuelle Belästigung verboten ist, ne? Oder dass es verboten ist, jemanden anzupassen oder anzustarren. Ja, also dann kann sich diese Person dann auch nicht mehr rausreden. Also das ist, da ist die Rolle oder auch die Gestaltungsmacht von Führungskräften, die ist sehr, sehr, sehr groß.
Also brauchen wir als erstes so eine Null-Toleranz-Politik, ne? Also hier gibt es kein Vertun und man muss es auch irgendwie aufschreiben, oder? Oder
genau.
Im Leitbild oder in der Teamerklärung, muss man das.
Genau, man kann Richtlinien verfassen oder wenn es Betriebsräte gibt, dann können auch Betriebsvereinbarungen mit dem Betriebsrat geschlossen werden oder Dienstvereinbarungen beim dem Personalrat. Finde ich wichtig, dass diese Richtlinien auch gelesen werden, ne, dass die nicht geschrieben werden und dann sind sie in der Schublade und niemand schaut sie an, sondern genau, dass dann zum Beispiel Sensibilisierungsworkshops damit verknüpft werden oder man kann Aktionstage auch nutzen, um Kampagnen zu machen. Es gibt zum Beispiel die gemeinsame Erklärung gegen Sexismus von der IAF. Die Erklärung kann man irgendwie öffentlichkeitswirksam im Betrieb unterschreiben. Die bieten auch so ein Kampagnen-Kit oder Materialien an, die man dann benutzen kann am Arbeitsplatz, auch vom Bundesministerium für Frauen und Familie. Die haben auch eine Kampagne, die ja, die Materialien herausgibt, die man dann selber branden kann mit dem eigenen Logo. Ne? Also die bereiten das alle schon vor. Da, wie heißt die? Eben gemeinsam geht es aufnehmen. Mhm. Also nicht mehr, wie die heißt.
Kann man auf der Seite vom Ministerium gucken. Ne?
Genau. Vielleicht, wenn es so Shownotes gibt, dann kann ich da auch nochmal nachgucken. Das ist für
dich. Genau, wenn es so eine Frage.
Aber, also da gibt ganz viel, was man auch. Also was ist eh schon, was da ist, ne? Man muss nicht alles neu erfinden sozusagen. Oder auch für Betriebsvereinbarungen gibt es von den Gewerkschaften schon Vorlagen, die kann man dann anpassen. Ja, also da ist schon auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die hat einen Leitfaden für Betriebsräte, für Führungskräfte, für Arbeitgeber, in dem die Pflichten, also das ist auch ein kurzes, so eine kurze Broschüre, das ist auch nicht so ein dicker Wälzer jetzt, das kann man auch mal irgendwie durchblättern und schauen, wie steht mein Unternehmen irgendwie da, habe ich mich damit schon mal beschäftigt oder nicht. Das Fatale ist eben, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat und dann kommt ein Fall und dann ist quasi Handlungsdruck da und es ist Hektik und Stress und wir wissen alle, dass man unter Stress eher schlechte Entscheidungen trifft als gute und das wird den Betroffenen dann natürlich auch nicht gerecht. Ne? Das ist dann eben das Schlimme. So, und die Personen sind vielleicht auch schon eine längere Zeit betroffen oder haben sich noch nicht getraut, ne? Und oder es wird gar nie offen, ne? Und die Personen kündigen einfach und sind dann weg. So, das sind auch finanziell Schäden, die man, glaube ich, nicht unterschätzen darf. Ne? Personen, die dann neu eingestellt werden müssen oder Betroffene lassen sich dann krank schreiben, weil sie nicht fühlen, um zur Arbeit zu kommen, also auch diese Krankentage, das schlägt ja alles zu Buche. Ne?
Die, ja, auch in Bezug auf die anderen, auf die Kollegen und Kollegen.
Genau, das Arbeitsklima.
Die Stimmung wird schlechter und man hat keine Lust mehr auf gemeinsame Aktivitäten außerhalb des Jobs und so. Ja. Aber wenn das jetzt hier so vertuscht wird, was kann man dann machen als Betroffene oder Betroffener?
Wenn man merkt, dass der Arbeitgeber nicht angemessen mit dem Fall umgeht, dann gibt es externe Beratungsstellen, an die man sich wenden kann. Also zum Beispiel die Antidiskriminierungsstelle des Bundes oder auch vom Bundesverband für Frauen Beratungsstellen, jetzt für weibliche Personen, die haben ein ganzes Netz von Frauenberatungsstellen, das man auch in der Webseite finden kann. Wenn man die eigene Postleitzahl eingibt, dann sucht das eine Beratungsstelle in der Nähe heraus oder gibt das Hilfetelefon für Frauen oder das Gewalthilfetelefon für Männer. Also da gibt es ganz viele Fachberatungsstellen, die ein großes Expertenwissen haben in dem Bereich, ne? Und dann gemeinsam überlegen können, was kann man vielleicht noch tun. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die kann auf Wunsch zum Beispiel auch mit dem Arbeitgeber in Kontakt treten und darauf hinweisen, dass hier ein Verstoß vorliegt. Und natürlich gibt es dann auch noch den Klageweg, ne? Wenn ich merke, dass keine ausreichenden oder keine angemessenen Maßnahmen ergriffen werden, um mich vor der Belästigung zu schützen. Ne? Also das ist die Pflicht von Arbeitgebenden, dann kann ich auf Entschädigung oder Schadensersatz gegen meinen Arbeitgeber klagen, wenn der nichts unternimmt. Das machen allerdings nur sehr wenige. Also da gibt es auch eine 2-monatige Frist, in der man diese Klage dann einreichen muss. Und die ist auch, also die ist im europäischen Vergleich auch einfach ziemlich kurz. Die soll auch eigentlich verlängert werden, oder es gibt viele Forderungen, die zu verlängern. Wer weiß, vielleicht passiert das auch noch, aber genau, aber wenn das alles nicht funktioniert, ne, und oder man vielleicht auch nicht klagen möchte, dann ja, dann hat man irgendwann vielleicht auch alle Möglichkeiten ausgeschöpft und man muss wirklich den Arbeitsplatz dann verlassen, ne? Aber genau, aber diese rechtlichen Möglichkeiten, die hat man auf jeden Fall, und es ist immer gut, sich Unterstützung von einer Beratungsstelle zu holen, die diesen Weg mit einem gehen können.
Hier in dem Artikel wird dann noch die Therapie, also die Person, die Frau macht eine Therapie, und die Therapeutin sagt, das war für sie so ein Weg, sich mental zu befreien. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, ne? Weil viele haben ja auch Scham, darüber zu sprechen, oder?
Genau, auf jeden Fall, ja. Das ist, also deswegen funktioniert Belästigung oder sexuelle Belästigung auch so gut, weil die, ja, die ist so plötzlich unter Umständen, ne, die beschämt einen und man will darüber nicht sprechen, ne? Oder auch darüber zu sprechen ist unglaublich belastend unter Umständen. Und das, aber dieses Schweigen, das schützt natürlich nur die TäterInnen.
Und dieses Argument, was man immer wieder hört, ja, die Frauen haben das ja provoziert durch ihre, was sie anhatten oder wie sie sich benommen haben auf der Betriebsfeier.
Das ist das klassische Victim Blaming. Da kann ich einen Beitrag von Caroline Kebekus empfehlen. Das MeToo-Magazin, in dem sie da, also gerade bezogen auf den Showbusiness, in dem sie darauf eingeht. Aber das ist, genau, das ist immer wieder da, aber erfordert eben auch diese Sensibilisierung, das zu dekonstruieren und zu überlegen, warum wird immer auf die betroffene Person geschaut, warum wird die Schuld bei der betroffenen Person gesucht und so versucht zu erklären, was passiert ist. Ja, also die Verantwortung wird auf die betroffene Person geschoben und nicht auf die, ja, auf den Täter oder die Täterin. Und das ist auch in Teams oder in Gruppen, wenn sich dann ja, wenn sich dann Fronten bilden und einige die betroffene Person unterstützen und andere die beschuldigte Person, dann kann das natürlich auch herausfordernd sein, da ja, da dann zu vermitteln oder das zu verhindern, dass sich so Fronten bilden.
Ja, aber ich glaube, dafür ist ganz wichtig, dass Sensibilisierung und Aufklärung stattfindet, dass genau das ganz, ganz klar ist, dass es nachher unterm Strich egal ist, wie auch jemand angezogen ist oder sonst irgendwas, dass es Grenzen gibt mit dem Miteinander und dass das keine Rechtfertigung ist. Und ich glaube, da sind wir ja auf dem Weg, nur es muss drüber gesprochen werden. Und ich glaube, das, was das Problem allgemein in den Unternehmen ist, dass genau dieses Thema noch tabuisiert wird, weil man nicht gerne drüber spricht. Es ist vielen unangenehm, über sexuelle Themen zu sprechen, und das nimmt langsam ab. Ich hatte jetzt, Sie haben ja im ersten Magazin in diesem Jahr darüber geschrieben, und kurz danach hatte ich von zwei Unternehmen, von zwei Sprecherausschüssen, die ich berate, die Nachricht gekriegt, dass die jetzt gerade genau solche Richtlinien aufgesetzt haben, weil wir das Thema dort auch mal in einem Kreis besprochen haben. Und da habe ich gesehen, okay, es tut sich ja langsam was, auch in großen Konzernen, aber es muss halt angesprochen werden. Es muss immer wieder auf die Tagesordnung gebracht werden, damit sich natürlich auch niemand zurückziehen kann und sagen, ach so, ich dachte, oder naja gut, beim kurzen Kleid oder sonst irgendwas, dass das kein Grund mehr ist, keine Ausrede, sondern dass ganz klar ist, Leute, so und so ist das, das sind die Regeln, und wer dagegen verstößt, wie gesagt, dann geht's halt darum, dass nicht die geschädigte Person sich rechtfertigen muss, sondern dass die Person, die dann den Verstoß begeht, dafür einstehen muss. Und ich glaube, das dauert, aber dafür müssen wir viel drüber reden, und ich hoffe, dass auch dieser Podcast wieder ein Schritt dazu ist, in die Richtung, dass wir das Ganze ja auch enttabuisieren können und auch entsprechend sensibilisieren für das Thema.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass es immer noch so ist, dass Unternehmen, die das transparent machen oder die offen darüber sprechen, wenige sind, die dann herausstechen und es den Anschein hat oder auch die Befürchtung entsteht, den Anschein zu haben, man hat ein Problem als einziges Unternehmen. Ne? Und ist aber natürlich wichtig, dass allen klar ist, dass das flächendeckend in der ganzen Gesellschaft, ne? Wir haben auch schon über Catcalling im öffentlichen Raum gesprochen, das zieht sich durch, mhm. ne? in Politik, Arbeit und Öffentlichkeit. Also es ist nicht so, dass es nur an einigen Stellen in einigen Unternehmen sexuelle Belästigung gibt, sondern die gibt es überall. Und es ist quasi eher eher positiv dann zu bewerten, wenn ein Unternehmen an die Öffentlichkeit tritt und sagt, so, wir machen was dagegen, ne? Wir haben Fälle und wir bearbeiten die aber auch, statt darüber überhaupt nicht zu sprechen. Ne?
Und an die Adresse der Betroffenen kann man eigentlich nur sagen, sobald es euch unangenehm ist, sagt es. Ja, vertraut auf euer Gefühl, das alleine ist Masken.
Genau. Ja.
Ja, ist doch ein gutes Schlusswort, oder?
Finde ich auch, auf jeden Fall. Also ich habe gerade gemerkt, wir könnten, glaube ich, noch viel, viel, viel länger über das Thema reden. Vielleicht sollten wir nochmal einen zweiten Teil machen mit einem Abstand, weil auch das, wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, immer wieder drüber zu reden, das immer wieder in den Fokus zu rücken, weil es sonst so ein bisschen verschwinden könnte. Und dann wäre halt schön, wenn wir vielleicht irgendwann nochmal einen zweiten Teil hierzu machen. Aber ganz herzlichen Dank. Dass Sie dabei waren und uns so viele wirklich ganz, ganz interessante Sachen gegeben haben. Und ich denke auch, damit sollte auch jede Person was anfangen können.
Ja, herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Ja, dann war es das für diese Folge und ich würde mich freuen, wenn ihr und sie wieder beim nächsten Podcast dabei seid und wenn wir weiterhin Feedback kriegen, podcast@dfk.eu, so war's. Ich würde mich mal freuen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja.
Tschüss.
Mehr zu unserem Verband und seinen Leistungen finden Sie unter www.dfk.eu. Bei Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns gerne unter podcast@dfk.eu. Und natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung bei Spotify, iTunes oder einer anderen Podcast-Plattform. Bis zum nächsten Mal.